lasst euch heute mit hineinnehmen in eine alte Geschichte, die aber auch für uns sehr aktuell sein könnte. Ich habe es überschrieben mit das Problem eines übersteigerten Ichs. Wenn ich heute Bibelstellen suche und vielleicht nicht finde, liegt es daran, dass ich meinen Zettel zu Hause vergessen habe. Es sollte kein Problem sein. Wir haben die Bibel, wir haben die Heilige Schrift. Wir haben dort auch in Daniel 4 eine sehr interessante Geschichte beschrieben, die wir gemeinsam lesen wollen. Und wir schauen mal, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, die so ein übersteigertes Ich haben. Woran erkennt man Menschen? Also es könnte ja sein, dass ich selber dazugehöre. Man weiß es nicht so richtig. Es ist so eine, vielleicht auch eine Allerweltssache. Übersteigert heißt ja nicht völlig abgedreht. Es heißt ja ein bisschen zu viel. Ja? Also es könnte auch mich betreffen. Es könnte jeden von uns betreffen. Woran erkennt man Leute, die so ein bisschen zu viel des Ichs haben? Sie wollen gerne Recht haben. Also wenn du was entgegnest, was eine andere Meinung ist, dann kann es sein, dass du Ärger bekommst. Ja?
Sie stellen sich gerne in den Vordergrund.
Sie stellen sich gerne in den Vordergrund. Ja, das merkt man im Gespräch. Wenn ihr ein Gespräch führt, dann ist es optimal, wenn also zwischen Gleichrangigen ein Gespräch geführt wird. Also nicht zwischen Lehrer und Schüler, da ist es klar, der Lehrer redet mehr. Die Schüler wollen ja was lernen. Aber zwischen Geschwistern auf gleicher Ebene, dann ist es optimal, wenn beide gleiche Redezeiten haben. Und dann überlegt mal in bestimmten Situationen, wenn ihr gegenüber seid, wie sind eure Redezeiten? Wenn ihr viel redet, dann geht mal in euch und fragt, warum habe ich nicht mich mehr um den anderen interessiert, wie es dem geht. Oder wenn ihr wenig redet und ihr müsst um jedes Wort kämpfen, dann habt ihr genau vielleicht euch gegenüber das Problem, dass derjenige ein übersteigertes Ich hat. Das äußert sich ja auch so, ne? Das geht dann so. Ja, alles dreht sich um einen selber. Das Problem daran ist, dass im Leben das nicht wiederzufinden ist. Die Erde dreht sich um die Sonne. Die Schöpfung dreht sich um den Schöpfer. Die Eltern, die Kinder drehen sich um die Eltern. Und wenn ein Mensch meint, um sich selbst sich drehen zu müssen, dann hat er die göttliche Bodenhaftung verloren. Menschen drehen sich um Gott. Wenn diese Grundordnung da ist, kann das Leben sich wunderbar entfalten. Man kann es genießen, es kommt Freude hinein. Wenn allerdings darum gekämpft wird, dass jeder die Aufmerksamkeit für sich nur haben will und dem anderen nicht viel übrig hat, dann gibt es die Probleme, die Paulus mit der Frucht des Fleisches beschrieben hat. Wie heißt das? Frucht des Geistes und war das die Frucht des Fleisches? Ich frage mal dich, ja, ne? Das sind so ein paar Dinge, die sind echt unangenehm, wenn man ihnen zu oft begegnet. Nicht schön. Heute erfahren wir etwas über einen großen König. Der König hieß Nebukadnezar. Eigentlich Nebukadnezar II. Aber er ist wirklich einer der allergrößten und allerersten, die die Menschheitsgeschichte kennt. Er ist nicht nur in der Bibel überliefert, er ist auch in anderen Quellen überliefert worden. Er ist einer, der ein Kind ist von einem, der sich nannte: Ich bin ein Sohn des Nichts. Die Geschichte spielt ungefähr 500 bis 800 vor Christus. Und es war das assyrische Reich, welches die umliegenden Völker erobert hatte und auch das Land Nordisrael erobert hat und gerade die vornehmen und klugen Leute mit in die Verbannung geführt hat. Und dieses assyrische Reich hatte einen Heerführer. Und dieser Heerführer wusste, da östlich von uns, nicht ganz so weit, China, aber ein bisschen dazwischen, da liegt das Reich der Perser und Meder. Ein aufstrebendes Völkchen. Die wollen an die Macht. Und mein alter Assyrerkönig, wenn man lange die Macht hat, wenn man lange als Volk eine große, eine Höhe erreicht hat, wo es nicht viel höher geht, dann zerbröselt die Macht von innen. Die Menschen, die geboren werden, wissen gar nicht mehr so richtig, wozu sie leben. Sie genießen den Wohlstand, den Luxus, aber sie vergessen die innere Ausrichtung. Und wenn das überhand nimmt, zerbröselt ein Volk. Und das hatte der Heerführer gespürt, dieser Sohn des Nichts. Und er hatte sich heimlich mit den Medern und Persern verbündet. Er hatte darauf den König von Assyrien gestürzt und hatte ein neues Reich in Babylon gegründet. Das Babylonische Reich. Natürlich, wenn ein Mensch in seiner Lebensgeschichte, die ja, was weiß ich, 50 bis 70 Jahre vielleicht damals, vielleicht auch 80, wenn es hochkommt 90, wenn man da noch Umstürze vollzieht und kämpfen muss ohne Ende, dann werden die Gedanken des Aufbaus, des Neugestaltens nicht vollendet werden. So ungefähr war es ja auch bei David, der nachher diesen Neuaufbau, dieses Friedensreich auf seinen Sohn Salomo projiziert hatte und gesagt hat, Gott selber hat dem David ja gesagt, an deinem Schwert klebt so viel Blut. Ich werde dir einen Sohn geben und der wird das Reich groß machen. Das war der Salomo. Und hier ähnlich. Und Nebukadnezar als Sohn dieses Heerführers hatte ein Reich geerbt, hatte schon mit jungen Jahren, ich glaube, er war noch nicht mal 20 Jahre, hatte er schon Aufgaben bekommen, und hatte mit viel Weisheit und Umsicht dieses Land, dieses Herrschaftsgebiet Babylon groß gemacht. Unter anderem hatte er auch Kriegszüge geführt und eines der Kriegszüge, das macht man so einmal im Jahr, zieht man rum und guckt, ob sein Gebiet in Ordnung ist und man hat ja nicht die modernen Mittel gehabt damals. Und ein Jahr führte sein Weg nach Jerusalem. Und der König Nebukadnezar eroberte Jerusalem und Juda. Und er führte die Oberen zurück in sein Reich, hatte zweierlei Gründe. Erstens wollte man ja von dem Besten des eroberten Volkes Teilhabe haben. Und das Zweite, man wollte Aufstände verhindern. Indem man nämlich die führenden Köpfe wegnahm, konnte man das Volk viel leichter kontrollieren. Und mit diesen Oberen des jüdischen Volkes kamen auch Daniel und drei seiner Freunde, die interessante Namen hatten. Ich glaube Schadrach, Mesach und Abednego. Die kamen mit ihm nach Babylon unter dem großen König Nebukadnezar. Was hat er eigentlich gemacht, dass er so groß ist? Habt ihr eine Vorstellung davon, was der König in seiner Regierungszeit vollbracht hat? Es steht sogar eines der großartigen Dinge in Deutschland. In Berlin. Auf der Museumsinsel. Das Ischtar-Tor ist zu seiner Regierungszeit gebaut worden. Ein riesiges Monument, farbenprächtig, und es ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Gigantische Bauanlagen. Er hat überall in den Provinzen, in den Städten, hat er Bauten veranlasst. Der sogenannte berühmte Turm zu Babel, zu Babylon, wurde unter seiner Herrschaft vervollkommnet. Also ihr kennt die alte Geschichte, ja, dass die dann aufhören mussten, weil die sich nicht mehr verstanden haben. Und da hat er weitergebaut. Oder er hatte eine Frau und die Frau hatte Sehnsucht nach den Wäldern ihrer Heimat. Und Babylon hatte nicht viel zu bieten, Sachen Wälder. Da hat er was gebaut? Eines der Weltwunder? Die hängenden Gärten der Semiramis. Das sind, man weiß es nicht ganz hundertprozentig, aber das sind wahrscheinlich ein Bauwerk, welches so ähnlich wie ein Kolosseum immer höher gebaut wird, wie so ein Rang mit vielen Säulen übereinander, unten drunter durch kann man durchlaufen, abgedichtet mit Blei und Pech. Und dann hat man dort auf diesen Terrassen die schönsten Pflanzen gepflanzt, die man finden konnte. Und die Leute kamen her und haben nur gestaunt. Eine gigantische Bauleistung. Und dieser König Nebukadnezar, der hatte sein Volk im Griff. Also man kann, wenn man irgendjemand nachsagen kann, dass seine Herrschaft nicht gut ist, dann bestimmt nicht ihm. Denn eine Herrschaft wird nur dann aufrechterhalten, wenn der König weise regiert, wenn er die Bedürfnisse seines Volkes auch wahrnimmt, sicherlich auch mit Strenge regiert, auch ausbeutet gehört dazu, aber er muss das Gleichgewicht wahren. Und dieser König Nebukadnezar war gottesfürchtig, vielleicht besser gesagt götterfürchtig. Sie hatten ja ihre Stammesgötter dort. Und diese waren repräsentiert in Bildern, in Götzenbildern. So hatte er ein riesiges Reich, weil er von seinem Vater geerbt hat, zu bewahren und aufzubauen. Und dieser Nebukadnezar, der hat auch mit dem jüdischen Volk einige Kämpfe durch. Für die Musikalischen unter uns, es gab einen Komponisten, der hat über diesen Nebukadnezar eine Oper geschrieben. In dieser Oper tritt ein Gefangenenchor auf. Nabucco ist genau der Nebukadnezar. Hier noch mit anderen Quellen angereichert, aber er schildert diese große Spannung zwischen dem jüdischen Volk und dem herrschenden Eliten der damaligen Zeit um Nebukadnezar. Übrigens, der Giuseppe Verdi, der wollte ja das Komponieren schon niederlegen. Und dann hat ihm jemand nochmal so einen Entwurf einer Oper gegeben vom Text her, Nabucco. Und dann hat er Jahre gebraucht, immer wieder ein bisschen dran rumgetüftelt. Und irgendwann, wahrscheinlich auch, weil diese Thematik ihn so angesprochen hat, ist diese Oper fertiggestellt worden und hat große Erfolge gefeiert. Nicht, weil Verdi vielleicht so ein toller Komponist war, sondern weil dieses Thema so anrührt, so besonders ist. Okay, dieser Nebukadnezar hatte jetzt Begegnungen mit den vier Freunden aus dem Volk Juda. Und es gibt ein geflügeltes Wort. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Die Götter der Beherrschten werden die Götter der Sieger. Die Gedanken der Verlierer gewinnen die Herzen der Gewinner. Das ist ganz komisch. Das war damals auch schon so, als das Christentum nach Europa kam. Da gab es das Volk der Kleingoten und die Kleingoten waren heidnisch. Und dann kam ein Sohn eines Stammesführers und hatte Der Stammesführer hatte eine Sklavin, eine Frau, die, glaube ich, aus Griechenland kam. Sie hatte den christlichen Glauben mitgebracht. Und sie hatte mit dem Stammesführer viele Gespräche gehabt. Und der Sohn, der daraus entsprungen ist, hat dieses beides wahrgenommen. Er hat beide Ansichten im Herz bewegt und er hat natürlich das bewertet, was ihm am wichtigsten erschien. Und das war Christus und das Christentum. Wulfila, der kleine Wolf. Und der hat das erste Mal quer durch Europa Christus gebracht, bekannt gemacht, beliebt gemacht. Die Religion der Besiegten gewinnt die Herzen der Sieger. Das ist eine spannende Geschichte. Immer wieder können wir das sehen. Und hier im Buch Daniel, und ich empfehle es zu lesen, weil es so spannend geschrieben ist, sehen wir, wie es Stück für Stück auch auf den Nebukadnezar wirkt. Im ersten Kapitel wird beschrieben, wie Daniel sich eine Ausnahme erbittet von den Speisegeboten. Die sollten Fleisch essen und er wollte nur Gemüse essen, weil Fleisch ja in bestimmten Maße auch unrein war. Und ging gerade so und dann hatte der Speisemeister gesehen, die sehen ja alle gesund aus mit Gemüse, geht durch, kriege ich keinen Ärger. Und die waren nachher die Besten am Hofe. Die hatten ein enormes Lernvermögen und sie waren, natürlich waren sie unterlegen, sie wussten, dass sie beherrscht werden. Sie konnten nicht einfach so ganz frei ihre Religion ausüben, aber sie hatten die Lücken genutzt, die ihnen geboten wurde, um ihren Glauben zu leben. Und das Zweite, im zweiten Kapitel ist dann geschrieben, wie der Nebukadnezar einen Traum hatte. Einen Traum, den seine Weisen deuten sollten. Und die Gemeinheit war, Hartmut, du wirst es wissen, wie war die Gemeinheit?
Die sollten erstmal den Traum erzählen.
Wer von euch kann denn den Traum eines anderen erzählen? Das geht nicht. Und dann war Nebukadnezar sauer, so richtig sauer, weil er hatte wahrscheinlich von seinen Weisen auch schon manche Schweinerei erlebt, wie sie um des Geldes und des Ansehens wegen alle möglichen Lügen und Ausflüchte auf den Tisch brachten. Dann hat er gesagt, aus meinen Augen, hier, der Scharfrichter zieht aus und tötet sie. Und Daniel gehörte mit zu den Weisen. Und dann sagte Daniel, Moment, wenn du einen Augenblick wartest mit deinem Werk, ich will zu meinem Gott beten. Es ist ein Gott, der die Geheimnisse kennt. Ich will zu ihm beten, vielleicht kann er mir den Traum des Nebukadnezars offenbaren. Etwas Unmögliches. Und dann geschah das Unmögliche, dass nämlich Daniel diesen Traum nachgeträumt hatte. Er muss es gewesen sein, zumindest so ungefähr, denn Nebukadnezar erkannte diesen Traum wieder. Der Traum war von dieser Statue, von dem Kopf aus Gold, dem Brust aus Silber, dann kam Eisen und die Füße aus Ton. Und dann konnte Daniel verkünden, dass der Kopf aus Gold, wie sollte es anders sein? Wer war das? Das war Nebukadnezar selber mit seinem Riesenreich. Er war gottgleich unter der Bevölkerung. Er hatte die Macht, er konnte durchregieren. Keiner war je größer, als man sich vorstellen konnte. Und nach ihm kamen Reiche, Silber und so weiter, so abgestuft. Und dann reichte ein kleiner Stein aus, um diese Statue zum Einsturz zu bringen. Und das kratzt, glaube ich, schon ein bisschen an einem König, der meint, sein Reich sei ewig. Es betraf ihn ja nicht persönlich. Sein Kopf war aus Gold. Aber was ist denn ein König wert, wenn es nach ihm bergab geht? Das ist nicht toll. Die Pharaonen haben deswegen Pyramiden errichtet, damit sie Jahrhunderte, Jahrtausende später noch zu sehen sind. Und jetzt kommt so ein Traum, vom Herrn des Himmels ins Herz gesenkt. Und da muss man ja dazu sagen, dass Gott der Hebräer, der Juden, ja auch zu dem König Nebukadnezar gesprochen hat. Er ist ja ein Gott, der nicht sagt, jetzt du betest andere Götter an, zu dir spreche ich nicht. Nein, so ist es nicht. Sondern er hat zu ihm gesprochen. Nebukadnezar wusste damit nur nichts anzufangen. Und Daniel hat ihm erstmal deutlich gemacht, okay, dich betrifft es noch nicht, aber mit dir wird es bergab gehen. Und da bekam Nebukadnezar Respekt vor dem Gott Israels, vor dem Gott der Juden. Er bekam Respekt. Im Kapitel 3 lesen wir eine Geschichte, die betrifft die anderen drei Freunde von Daniel, dass Nebukadnezar in den Sinn bekam, ein großes Standbild zu errichten, so ein Riesending, so ein Götze, ein Sinnbild der Macht, der Größe. Wenn man hinblickt, gefriert das Blut in den Adern, man kriegt Gänsehaut. Gigantisch. Und zu einer bestimmten Zeit, wenn bestimmte Instrumente klangen, musste das Volk hingehen und niederfallen und es anbeten. Und das ging nicht für die Juden. Die wussten, es gibt einen Gott. Der ist unsichtbar und er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und die Sterne und die Sonne, die die anderen Völker vielleicht anbeten, die hat er, laut Schöpfungsbericht, wie Lampen an den Himmel gehängt. Er ist viel, viel größer. Und da soll ich niederwerfen vor einem menschengemachten Standbild? Das geht nicht. Aber wenn es das Leben kostet, macht man das nicht dann doch? Ich wüsste nicht, was ich tun würde. Wenn man nicht davor steht, sagt sie es vielleicht. Ich wüsste es nicht. Jedenfalls kam die Zeit, das Volk fiel nieder, ohne Frage, und die drei Freunde fielen nicht nieder. Und das wurde dem König unterbracht, das wurde gepetzt. Das war die Stasi am Werk, die hatte angeschissen. Und dann wurden die hervorgerufen. Und dann sagte einer von ihnen, ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Oder ob nicht. Also, das finde ich ein ganz großartiges Wort. Die Menschen, die drei, die dem Gott Israel so dienen, die geben ihrem Gott alle Freiheit der Welt. Die sagen, Gott, es ist egal, was du machst. Wir wissen, du kannst es, du kannst Wunder tun, aber wir sind auch völlig zufrieden damit, wenn du es nicht tust. Wir geben dir unser Schicksal in deine Hand. Wir flehen dich nicht an, uns zu erretten. Wir bitten nicht um unser Leben, denn es ist doch sowieso in deiner Hand. Wir wissen, dass du, so wie es machst, es weise ist. Und dann sagen sie zu dem Nebukadnezar, oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Boah, das nenne ich einen geraden Rücken. Das nenne ich todesmutig. Das ist ein Zeichen, dass Menschen sich wirklich um ihren Gott drehen und nicht um sich selber. Denen ist ihr Leben eigentlich, ja, ist nicht so viel wert. Wie Jesus sagt, was ist das Leben? Es ist wie Gras, welches verdorrt. Es ist von Feuer verbrannt. Und die haben dies erkannt und die haben gesagt, unser Gott, der Gott des Himmels und der Erde, er wird es richtig machen. Wir wissen, erstens, dass er Geheimnisse kennt und offenbart und zweitens, dass er erretten kann. Aber ob er uns erretten kann, das steht in seiner Hand. Wir werden jedenfalls nicht vor diesem Götzen niederknien. Und das war ihr Todesurteil. Und sie wurden in den brennenden Feuerofen geworfen und wie auch immer, ich kann es nicht erklären, ich muss es nicht erklären, sie wandelten in den Flammen und dem Nebukadnezar wurde Angst und Bange. Und er rief sie hier raus. Und er hatte so richtig Respekt vor dem Gott der Juden bekommen. Und dann kam die zweite Stufe. Er hatte seinem ganzen Volk verboten, dem Gott der Juden zu lästern. Niemand durfte etwas Schlechtes sagen über diesen Gott. Sein Herz war noch nicht erreicht. Er hatte nur Ehrfurcht. Und jetzt kommt die dritte Geschichte, die wir lesen werden. Steht in Daniel 3 ab Vers 31. Interessanterweise, das Buch Daniel ist ja ein Buch, welches diese Geschichte wiedergibt, auch von Daniel, erstmal diese Geschichten am Anfang und dann kommen auch diese prophetischen Bilder, die nach ihm so viele tausend Millionen Menschen beschäftigt haben. Hier im Kapitel 4 spricht Nebukadnezar selber zu uns in Ich-Form. Unglaublich. Da muss etwas ganz Besonderes passiert sein. Der König Nebukadnezar an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen. Euer Friede werde groß. Es schien mir gut, die Zeichen und Wunder kundzutun, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ich, Nebukadnezar, war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Ich sah einen Traum und erschreckte mich. Und Traumgestalten auf meinen Lager und Gesichte, die ich gesehen hatte, ängstigten mich. So erging von mir der Befehl, alle Weisen von Babel vor mich zu führen, damit sie mir die Deutung des Traums mitteilten. Daraufhin kamen die Wahrsagepriester, die Beschwörer, die Sterndeuter und die Zeichendeuter herbei. Und ich trug ihnen den Traum vor. Also hier hat er den Traum schon erzählt. Aber sie teilten mir seine Deutung nicht mit. Und zuletzt trat Daniel vor mich, dessen Name Belshazzar ist, nach dem Namen meines Gottes und in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und ich trug ihm den Traum vor. Belshazzar, du Oberster der Wahrsagepriester, weil ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass dir kein Geheimnis zu schwer ist, so sage mir die Gesichte meines Traumes, den ich gesehen habe, und seine Deutung. Was nun die Gesichte, die ich auf meinem Lager hatte, betrifft, so schaute ich. Und jetzt kommt dieser Traum und ich bitte euch mal zu überlegen, was könnte er bedeuten? Ich frage euch nachher. Und siehe, ein Baum stand in der Mitte der Erde und seine Höhe war gewaltig. Und der Baum wurde groß und stark und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Und er wurde gesehen bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laub war schön und seine Frucht zahlreich. Und es war Nahrung für alle an ihm. Und ich schaute in den Gesichten, die ich auf meinem Lager hatte. Und siehe, ein Wächter, ein Heiliger, stieg vom Himmel herab. Und er rief laut. Und so sprach er, haut den Baum um. Und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und zerstreut seine Frucht umher. Fliehen sollen die Tiere unter ihm weg und die Vögel aus seinen Ästen. Doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde. Und zwar in einer Fessel aus Eisen und Bronze im Grün des Feldes. Vom Tau des Himmels mag er benetzt werden. Und mit den Tieren soll er teilhaben am Gras der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt und das Herz eines Tieres ihm gegeben werden. Und 7 Jahre sollen über ihm vergehen. Durch den Beschluss der Wächter ist diese Botschaft zustande gekommen und ein Spruch der Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Diesen Traum habe ich, König Nebukadnezar, gesehen. Und du, Belshazzar, sage seine Deutung, da alle Weisen meines Königreichs mir die Deutung nicht mitteilen können. Du aber kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Habt ihr eine Ahnung, was der Traum bedeuten könnte? Vielleicht kennt man die Geschichte schon, dann ist es etwas leichter, aber habt ihr eine Ahnung, warum die anderen Weisen den Traum nicht deuten konnten? Also wenn man als Traumdeuter sagt, dass die Reiche nach ihm das abwärts geht, das ist gerade so grenzwertig. Aber wenn man als Traumdeuter sagt, dass der König, der quasi gottgleich regiert, abgesägt wird, das ist Todesurteil. Das kann keiner dem König sagen. Das wollte keiner sagen. Selbst diesen Gedanken wollte man wahrscheinlich gar nicht an sich ranlassen. Aber man wusste auch keine andere Lösung. Da war Daniel, dessen Name Belshazzar ist, eine Zeit lang vor Entsetzen wie betäubt. Kann man sich vorstellen. Und seine Gedanken erschreckten ihn. Und der König fing an und sagte, Belshazzar, der Traum und seine Deutung mögen dich nicht erschrecken. Und Belshazzar antwortete und sprach, mein Herr, der Traum gelte deinen Feinden, deinen Hassern. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und stark war und dessen Höhe an den Himmel reichte und der über die ganze Erde hin zu sehen war und dessen Laub schön und dessen Frucht zahlreich und an dem Nahrung war für alle, unter dem die Tiere des Feldes wohnten und in dessen Ästen die Vögel des Himmels sich aufhielten. Das bist du, o König, der du groß und stark geworden bist und deine Größe nahm zu und reichte bis an den Himmel und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Und dass der König einen Wächter und Heiligen vom Himmel herabsteigen sah, der sprach, haut den Baum um und zerstört ihn. Doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in einer Fessel aus Eisen und Bronze im Grün des Feldes. Und vom Tau des Himmels mag er benetzt werden, und bei den Tieren des Feldes soll er seinen Teil haben, bis 7 Jahre über ihn hinweggegangen sind. Dies ist die Deutung, o König. Dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, kommen wird. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern und vom Tau des Himmels lässt man dich benetzen. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und er es verleiht, wem er will. Und dass man gesagt hat, man solle den Wurzelstock des Baumes übrig lassen, dein Königtum soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennst, dass die Himmel herrschen. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und brich mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. All das kam über den König Nebukadnezar. Nach Ablauf von 12 Monaten nämlich, als er auf den königlichen Palast in Babel auf und ab ging, begann der König und sagte, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Und noch war das Wort im Munde des Königs, da kam eine Stimme aus dem Himmel, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen und man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Und man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der höchste Macht über das Königtum der Menschen hat und es verleiht, wem er will. Zur selben Stunde wurde das Wort an Nebukadnezar erfüllt. Er wurde von den Menschen ausgestoßen und aß Gras wie die Rinder. Und sein Leib wurde benetzt vom Tau des Himmels, bis sein Haar wie Adlerfedern wuchs und seine Nägel wie Vogelkrallen. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel. Und mein Verstand kehrte zurück. Und ich pries den Höchsten. Und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Völker, Bewohner der Erde, sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und zur Ehre meines Königstums kehrten meine Herrlichkeit und mein Glanz zu mir zurück. Und meine Staatsräte und meine Gewaltigen suchten mich auf und ich wurde wieder in mein Königtum eingesetzt und außergewöhnliche Größe wurde mir hinzugefügt. Und nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der, die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Das ist die Geschichte. Nebukadnezar war eigentlich bodenständig. Er hätte dieses Riesenreich nicht gründen können, wenn er nicht diese Balance gefunden hätte. Und wir merken an diesen Geschichten, wie sie aufgebaut sind, wie sich langsam dieser Gedanke in sein Herz nähert, da ist jemand, der ist größer als alles, was ich bisher wusste und dachte. Und auch diese Götter, die man errichtet, die man anbetet, sind doch eigentlich nichts weiter als der verlängerte Arm des eigenen Ichs. Wenn er befiehlt, dass die Leute vor diesem Götzenbild niederfallen, ein Abbild der Größe, die man gerne haben will. Und dass dieser Gott Israels, der Gott der Juden, der unsichtbar war, zu der damaligen Zeit gab es nicht. Vielleicht das Volk der Perser, das Feuer verehrte, das mag noch sein, aber die hatten alle ihre Götzen, ihre bildhaften Götterbilder. Und das Volk der Juden hatte erkannt, dass das passt nicht. Das ist nicht bodenständig. Das passt nicht zur Schöpfung. Darüber ist eine Kraft, die gewirkt hat, alles ins Leben zu rufen. Darüber ist eine Kraft, die Zeiten überdauert. Darüber ist eine Kraft, die auch heute hier in meinem kleinen Leben wirken kann. Aber ich herrsche nicht über die Kraft, sondern diese Kraft kann maximal über mich herrschen. Und damit verliert sich dieser Ich-Blick, dieses übersteigerte Ich. Es macht keinen Sinn. Es führt zu falschen Schlüssen. Dieses übersteigerte Ich nennt man im Griechischen Hybris. Die Hybris, das sind solche, die austicken, die meinen, es dreht sich alles um sich. Narzissten vielleicht. Und es gibt in der griechischen Mythologie viele Helden, die auch diesem übersteigerten Ich folgten und die danach in eine Tragödie hineingezogen wurden. Es muss scheitern. Und wir gucken mal jetzt in unser kleines Leben rein. Wir schauen mal uns Menschen an. Wir schauen vielleicht auch mal an uns selber. Das ist ja mal besonders schwer, sich selber mal im Spiegel zu sehen. Das gelingt mir selbst schwierig. Und ich bin froh, wenn ich ab und zu mal so eine Reflexion bekomme. Aber anderen zu beobachten, ist ja auch mal ganz interessant. Und dann sehen wir Menschen, in ihrer Jugend sind sie voll Begeisterung. Und sie folgen einer bestimmten Idee. Sie folgen einem Gott, einem Götzen. Oder sie folgen einer bestimmten Glaubensrichtung. Und dann haben sie ein Leben lang Zeit, dass diese Idee sich bewährt im Leben. Sie muss sich entfalten können. Sie muss Wahrheit bringen. Sie muss das Gleichgewicht bewahren können. Und sie muss auch ein bisschen Erfolge zeigen. Und nun erleben wir so oft, dass Menschen im mittleren Alter, sagen wir mal zwischen 40 und 60 oder darüber hinaus, wird es vielleicht noch schlimmer, dass dann eine gewisse Grundverbitterung reinkommt. Manchmal versucht man das über irgendwelche schönen Ereignisse zu übertünchen. Man geht mal dahin, man besucht das, Und wenn man wieder alleine ist, was ist los? Da stimmt etwas nicht mit dem, was man, als das Leben noch frisch war, was man glaubte, als Fundament sein Leben darauf bauen zu können. Zum Beispiel auf einem übersteigerten Ich. Hier in diesem Augenblick wage ich mal vorsichtig Kritik, daran, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Ich weiß, dass es ganz wichtig ist, dass Kinder gesagt und gelebt bekommen, ich habe dich ins Herz geschlossen, ich habe dich lieb. Du bist mein Kind. Aber ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn er ein Kind immer und immer wieder sagt, du bist super, Superstar, du bist perfekt, du bist besser als alle anderen. Du kannst so viel. Ich bewundere dich. Ich bete dich an. Wisst ihr, was ich meine? Es scheint so ein bisschen Trend der Zeit zu sein, dass wir Kinder übersteigern und sie auch noch diese Übersteigerung mitmachen. Und wenn ihr merkt, dass da eine Tendenz dahin geht, dann macht diese Tendenz nicht mit. Es tut unseren Kindern nicht gut. Das Wichtigste, was wir ihnen geben können, ist, dass sie geliebt sind, egal was passiert. Das hat Jesus den Kindern mitgegeben. Er hat sie zu sich gerufen, er hat sie geherzt, er hat sie über die Jünger gestellt, er hat gesagt, nehmt das Himmelreich ist der Kinder, die können das noch ergreifen, die sind so lernfähig, von ihnen kann man so viel lernen. Schon spontan, die haben Ideen und so, aber nicht übersteigern. Und es gibt auch in der christlichen Szene, und ich möchte ja auch ein Stückchen das aus unserem Bereich beleuchten, gibt es Tendenzen, in denen so eine Übersteigerung auftreten kann. Zum Beispiel äußert sich es darin, dass man immer besser, immer mehr, immer Schöneres erleben muss im christlichen Glauben. Eine Steigerung immer wieder sein muss. Es muss doch noch mehr geben. Ja? Wie sagt Jesus? Ich weiß, es steht in Lukas, ich kenne den Vers jetzt nicht, ich habe meine Vorbereitung nicht mit. Wie ist es mit einem Diener, mit einem Sklaven? Und Jesus sagt ja sehr wohl, dass wir Diener des Höchsten sind. Wird ein Diener, wenn er von der Feldarbeit kommt und nach Hause kommt, wird er sich an den Tisch setzen und sagen zu seinem Herrn, bediene mich mal? Mitnichten. Der Diener wird kommen und wird dem Herrn bedienen und wird ihm zu essen bringen und zum Trinken bringen und er wird ihm fragen, ob noch was gebraucht wird. Und wenn er fertig mit all dem ist und sein Herr ist zufrieden, wird er sagen, ich habe meine Arbeit getan, ich bin nur ein unwürdiger, unnützer Knecht. Nicht, Herr, lobe mich mal. Habe ich das nicht gut gemacht? War das nicht schön? Und keiner lobt mich. Ich finde das so gemein. Darum geht es nicht. Es dreht sich nicht um mich. Dieser unnütze Knecht heißt auch, ich bin ein austauschbarer Mensch. Da kann auch ein anderer die Arbeit machen. Es geht nicht um mich. Auch wenn ich es vielleicht besonders gerne und gut mache. Und wenn vielleicht auch gerade niemand anders diese Aufgabe machen würde in der Gemeinde. Darum geht es nicht. Jesus weist immer wieder darauf hin, dass es für ein Menschenleben nicht gut ist, seinen Dank und seinen Lohn von anderen zu empfangen. Zum Beispiel, wenn wir beten. Wie ist es, wenn wir beten? Da weiß ich noch, das steht in Matthäus 6. Nicht wie die Pharisäer es tun. An den öffentlichen Plätzen hinstellen und laut beten. Und alle Leute staunen und denken, ja, schön, wie fromm der lebt. Geh in dein Kämmerlein, wo es niemand sieht, wo du keinen Dank von niemand bekommst. Und dort bete und dort schütte dein Herz aus. Und der Dank des Himmels wird dir gewiss sein. Oder wie ist es, wenn du spendest, wenn du Almosen gibst, ganz öffentlich ins Körbchen rein, in den Opferstock. Nein, nicht mal deine andere Hand soll wissen, was die eine Hand gibt. Denn wenn du Dank von Menschen empfängst, ist der Lohn des Himmels futsch für dich. Es nützt dir nichts. Bleib mal ganz bescheiden und demütig. Bleib unten. Empfange deinen Dank nur von Gott. Und so gibt es viele Beispiele. Eines der Sachen, die mir auch aufgefallen sind, und also ich predige auch immer zu mir, ich bitte, nimm das nicht zu persönlich und sag dir, der Peter, ja, ich habe es vielleicht erkannt, aber es trifft mich genauso. Es ist die Eigenheit, Gott zum Beispiel um seinen Segen zu bitten, zu dem, was wir tun. So geht das Spiel nicht. Das Spiel geht anders. Gott ist der, der das Leben schenkt, der die Motivation, die Bedürfnisse, die Ideen und die Ausrichtung ins Herz schenkt. Und er ist der, zu dem wir immer wieder kommen können und uns ausrichten können. So wie unser Herr Jesus von sich gesagt hat, ich bin es nicht, der das tut, sondern es ist der Vater durch mich. Ich gehe immer wieder zum Vater des Himmels und frage, was ich tun soll. Und nun möchte ich uns mitgeben, dass wir am Morgen, wenn ein Tag beginnt und wir ihn schön strukturiert haben, und ich bin ein Strukturtyp und ich mag es, Strukturen aufzubauen und zu pflegen, aber dann fragen, Gott, was willst du, dass ich tue? Denn wie oft verrennen wir uns, indem wir meinen, genau wissen, zu wissen, was zu tun ist, und wir tun ein Leben lang und dann ist das Leben vorbei und dann blicken wir zurück und sagen, was war denn das? Das ging ja gar nicht ums Wesentliche, das war ja vorbeigelebt. Und das ist bitter. Das ist schrecklich, das ist Hölle. Immer wieder zu fragen, Gott, was siehst du für mich, dass ich tun kann? Und in der Mitte des Tages innehalten und wieder fragen, bin ich auf gutem Wege? Und offen sein, wenn wir auch schon was vorgenommen haben und etwas geplant haben, trotzdem die Offenheit bewahren, dass etwas Unvorhergesehenes passieren kann. Dass wir jemand Unvorhergesehenem begegnen. Dass wir aufmerksam sind, wenn Gott seine leisen Zeichen an unserem Weg stellt. Es wahrzunehmen, es für sich zu bewerten. Ist das von Gott? Oder er nicht? Muss ja nicht sein. Wisst ihr, was ich meine? Das ist diese Gotteszentrierte. Wir sagen auch im christlichen Glauben Christuszentriertheit. Wir machen uns Gedanken darum, was unser Herr Jesus Christus in unserem Leben verwirklichen möchte. Und nicht das, was Bruder X oder Schwester Y an mich heranträgt und sagt, ach bitte, könntest du nicht, da fehlt gerade jemand. Das ist nicht das Entscheidende. Es kann sein, dass Gott durch diese Menschen spricht, aber das ist nicht das Entscheidende. Nicht drücken lassen, kein schlechtes Gewissen machen lassen, ins Kämmerlein gehen und Gott fragen. Und dann schauen. Und er kann am besten unsere Fähigkeiten einschätzen, er kann am besten unsere Kräfte einschätzen, er kann am besten unser Entwicklungspotenzial einschätzen und er wird uns das geben, was für unser Leben am besten ist. Und wenn das gelingt, dann ist Freude da. Das wünsche ich uns. Und wenn wir um seinen Segen bitten oder sagen, uns einander zusagen, Gott ist mit uns, dann ist das nicht bedingungslos. Gott mit uns haben auch die, die Pfarrer und Priester gesagt, als im Zweiten Weltkrieg die Bomber loszogen? Oder Ersten, ja. Sicherlich, wenn Krieg ist, dann fangen auch die Religiösen an zu spinnen. Mit welchem Recht? Wir lesen in der Bibel ganz klar, es beginnt in den Mosebüchern. Als das Volk Israel Aufstellung nimmt, welche auf den einen Berg, welche auf den anderen Berg, und dort wird zugerufen, was dem Volk passieren wird, wenn es erstens die Gebote wahrnimmt und ernst nimmt und zweitens, was passieren wird, wenn es die Gebote missachtet. Das heißt, der Segen, der auf dem Volk liegt, hängt davon ab, wie wir Gott in unserem Herzen wahrnehmen und umsetzen lassen. Nehmen wir die Gebote ernst. Es geht nicht darum, dass wir jetzt die, wie soll ich sagen, in so eine Gesetzesfrömmigkeit kommen. Darum geht es nicht. Es geht darum, das Leben zu ergreifen. Es geht darum, diesen Schöpfer des Lebens, der eine unglaubliche Vielfalt hat, in uns Raum zu geben und nicht auf diesen oberflächlichen Verirrungen zu setzen, dass wir sagen, wir müssen unser Leben groß machen auf Kosten des anderen. Darum geht es wesentlich bei dem Gesetz. Es geht darum, dass hier eine Harmonie geschieht, eine Einordnung, natürlich auch eine Ich-Bewertung. Es heißt hier eine Übersteigerung des Ichs. Das ist nicht gut. Und darum geht es. Oder Kerstin, du hast gelesen in Psalm 34, da war auch so eine Stelle und das durchzieht sich durch die ganze Bibel. Ich lese mal. Der Engel des Herrn, der Engel Gottes lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Das heißt, dass zuerst steht die Furcht da, die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes ist nicht ein Angst haben, sondern ein hohen Respekt vor der Macht des Himmels, vor der Macht des Höchsten, vor der Macht, die unser Herr Jesus Christus bekommen hat vom Vater. Einen hohen Respekt. Und dann kommt der Engel des Herrn und lagert sich um uns. Ohne diese Furcht, ohne diese Liebe, diese Gottes, diese Christuszentriertheit, haben wir nicht Teil an dem, was der Himmel uns schenken möchte. Na klar, ich meine, wir gucken uns die Menschen an, die um uns leben, und es leben viele nicht schlecht, und auch sie sind gesegnet irgendwie. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit und man kann auch nicht ins Herz schauen. Man kann schlecht bewerten. Und Jesus sagt selber, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Da haben wir wieder diese Christuszentriertheit, diese Gotteszentriertheit, dass wir uns mit unserem Leben um Gott drehen. Und wenn er uns abberufen will, dann kann er das gerne tun, zu jeder Zeit. Es ist okay. Wir gehen doch zum Vater, wir gehen doch zurück. So wie die drei, die dort standen am Feuerofen und haben gesagt, na klar, wir kennen unseren Gott, er kann uns erretten, aber es ist seine Sache, ob er es tut. Und wenn er es nicht tut, ist auch okay. Aber wir werden nicht vor deinem Standbild anbeten. Und so steht auch in den Briefen, ich weiß jetzt nicht, wo es steht, demütigt euch damit, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Danke, Hartmut. Das gleiche Thema wieder. Ja, es ist einfach, dass wir in unserem Leben aufnehmen, wir empfangen unsere Bestätigung des Lebens, weniger durch andere Menschen, als vielmehr durch den Höchsten selber und seinen Sohn Jesus Christus. Unsere Kinder empfangen nicht so sehr, dass sie perfekt und super sind, sondern sie empfangen Liebe von uns. Die Liebe, die wir ihnen weitergeben dürfen, weil wir Gott ins Herz geschlossen haben, weil wir von ihm geliebt worden sind. Und wir selber wissen, dass wir kein Anrecht darauf haben, dass unser Weg immer glatt und gesegnet geht, sondern wir wissen, dass es auch schief gehen kann, wir wissen, dass es auch furchtbar werden kann, aber alles, was passiert, steht unter Gottes Hand und wir beugen uns unter ihm. eine schwere Lektion. Aber sie schützt uns vor den Irrwegen, die im Leben zu schweren Enttäuschungen führen. Und sie schafft die Grundlage für ein tiefes, stilles, leises Glück. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir und wünsche uns. Der Segen unseres Gottes möge auf uns ruhen, wenn wir ihn fürchten und ihn von Herzen lieb haben. Amen.